Es ist schön, wieder hier bei euch in Sindelfingen zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Jetzt ist schon öfter das Stichwort Stille gefallen. Das ist die Hinführung zu der Predigt, die unter dem Thema steht: Gott hat keine Lautsprecher. Wie kann Gott uns erreichen? Wie können wir sein Reden vernehmen? Welche sind die besten Voraussetzungen, um uns Gott zu nähern und seine Stimme zu hören? Was stärkt uns geistlich? Dazu gibt es ganz unterschiedliche Erfahrungen und auch entsprechend viele unterschiedliche Antworten. Wir leben in einer turbulenten Zeit, einer sogenannten Erregungsgesellschaft. Es strömt ständig etwas auf uns ein, was uns irgendwie anregen, erregen, aufregen soll. Gestern habe ich gelesen, diese Woche jetzt kommt eine Hitzewelle. Also allein die Wortwahl, die gewählt wird, offenbart schon die Tendenz, wir müssen die Leute irgendwie kitzeln. Ja, Hitzewelle, gut, Winterhitzewelle. Aber es ist schon symptomatisch für das, was wir erleben. Und ein Trend unserer Zeit verwechselt manchmal geistlich mit begeistert. Wie oft haben Sie schon die Herausforderung gehört, sich von Jesus begeistern zu lassen? Oder es wurde als Ziel ausgegeben, Jesus leidenschaftlich nachzufolgen. Wie oft haben Sie schon in der Bibel das Wort begeistert gefunden oder Begeisterung? Stimmt, keinmal steht es drin. Leidenschaft, leidenschaftlich, das kommt schon vor. Gott hat Leidenschaft für uns, er eifert um uns Menschen. Ja? Wenn von den Leidenschaften der Menschen die Rede ist, dann ist es meistens nicht so erfreulich, was da erwähnt wird. Außer im Hohen Lied der Liebe, da wird die Leidenschaft gepriesen. Begeisterung und Leidenschaft sind Seelenzustände, die immer nur punktuell oder höchstens phasenweise erlebt werden können. Und wer meint, je lauter es wäre, umso geistlicher würde es, umso turbulenter und aufregender es in der Gemeinde oder in einer Versammlung zugeht, umso geistlicher sei es, der kann das Reden Gottes in der Stille vielleicht verpassen. Kürzlich sprach mich ein Mann meines Alters an, und erzählte mir, du, wir waren eingeladen bei unserem Sohn, in dessen Gemeinde unser Enkelkind wurde gesegnet. Und du glaubst es nicht, als wir da reinkamen am Eingang, da war so ein Besenstiel quer angebracht. Und auf dem Besenstiel hingen lauter kleine bunte Ohrenschützer für die Kinder. Die Kinder müssen im Gottesdienst Ohrenschützer tragen, weil es so laut ist. Und da fragte er mich, sag mal, ist das nicht krank? Muss das so laut sein? Ich kenne eine Gemeinde, die hat jetzt einen zweiten Gottesdienst eingeführt für diejenigen, für die der Hauptgottesdienst zu laut ist. Und ich weiß, wovon ich rede. Aber im Gottesdienst geht es ja nicht darum, eine Stimmung zu verbreiten oder die Menschen in Stimmung zu versetzen, sondern sich Gottes Stimme auszusetzen. Und für sie empfänglich zu werden, sie zu vernehmen. Im Gottesdienst geht es nicht darum, dass wir unterhalten werden, sondern dass wir innehalten. Im Psalm 65 heißt es: Gott, man lobt dich in der Stille zu Zion. Natürlich ging es im Tempelgottesdienst in Jerusalem nicht nur Pianissimo zu, das wissen wir, was alles an Instrumenten und an Chören da im Einsatz war, das war nicht ganz leise. Und natürlich hat jede Generation das Recht und die Freiheit, den Glauben nach den eigenen Vorstellungen zu praktizieren und auszudrücken, aber es darf auch kritische Rückfragen nicht ausschließen. Darum heute das Thema: Gott hat keine Lautsprecher. Und dazu greifen wir auf eine alttestamentliche Geschichte zurück. Sie steht in 1. Könige 19. Ich möchte ein bisschen die Vorgeschichte zusammenfassen. Viele werden es kennen, aber damit das Ganze nicht zu lang wird. Es spielt in der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts vor Christus. im Nordreich Israel war Ahab der König und Elia der Prophet. Ahab der König hatte eine heidnische Frau geheiratet, die Isebel. Und die hatte von ihrem Hintergrund, ihrer Religion, den Baalsdienst mitgebracht nach Israel. Und Ahab war, wie auch immer, warum, wissen wir nicht, bereit, diesem Baalsdienst Raum zu geben, hat dem sogar eigene Heiligtümer gewidmet und so weiter und so fort. Es gab dann viele Baalspriester und es wurde eine dramatische Situation. Es drohte zu kippen, es drohte, dass ganz Israel wegkippt von seinem Gott und sich ganz hinwendet zu Baal. Und die Isebel hatte auch dafür gesorgt, dass die Priester in Israel umgebracht wurden. Und dann kam es zum Showdown auf dem Berg Karmel, wo Elia gesagt hat, jetzt wollen wir mal wissen, wer der wirkliche Gott ist. Und da wurde ein Tier geopfert und es hieß, jetzt können beide Seiten mal beten und wollen wir mal gucken, bei welchem Gott wirklich Feuer kommt. Naja, und dann tatsächlich Elia betet und das Feuer fällt auf das Opfertier, es verbrennt. Das war praktisch der Gottesbeweis für die Israeliten. In der Folge davon wurden die Baalspriester umgebracht, 450 an der Zahl. Und jetzt hatte Isebel nur einen Gedanken, ich werde mich rächen. Ja, den Elia, den werde ich fertig machen. Und da setzt jetzt unser Predigttext ein, weil nämlich als Elia das hört, was Isebel vorhat, flieht er. Er flieht eine ganze Ecke weg, wird müde, liegt irgendwo unter einem Strauch und sagt, lieber Gott, lass mich jetzt sterben, es hat alles keinen Sinn mehr, ich bin fertig. Aber Gott hat noch etwas mit ihm vor. Er versorgt ihn mit Essen, mit Wasser. Und dann heißt es, Elia stand auf, das ist ab Vers 8, Elia stand auf, aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Was machst du hier, Elia? Er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zibaoth. Denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Der Herr sprach, geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, ich werde an dir vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Wind. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als Elia das hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, es kam da eine Stimme zu ihm und sprach, was hast du hier zu tun, Elia? Er sprach, ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert, denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm, ich will übrig lassen 7000 in Israel, alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Elias Adrenalinspiegel war am Anschlag beim Kampf auf dem Karmel. Aber danach, nach dem Sieg über die Baalspriester und der angedrohten Rache durch die Königin, kam sein Absturz. Am verwundbarsten sind wir oft nach einem Sieg, in der Erschöpfung, nach einem großen Erfolg oder auch nach einem besonderen Segen. Und die seelische Achterbahn, die Elia dann abfährt, die ist dafür exemplarisch. Er gerät in eine Depression. Herr, lass mich sterben. Das ist besser als alles andere. Eben noch ein Glaubensheld und jetzt möchte er sterben. Er ist depressiv. Er sieht nicht die Realität. Er sagt, ich bin nicht besser als meine Väter. Ich bin als einziger übrig geblieben. Nein, er war besser als seine Väter. Und es sind noch 7000 andere da, die ihre Knie nicht vor Baal gebeugt haben. Aber das sieht er nicht in seiner Depression mit seinem Tunnelblick. Er ist am Ende, aber Gott ist mit ihm noch nicht am Ende. Wenn du denkst, jetzt ist Endstation, hat Gott schon die Fortsetzung deiner Reise geplant und vorbereitet. Er gönnt Elia Ruhe, lässt ihm Stärkung zukommen und dann geht es 40 Tage auf einem langen Weg auf den Gottesberg Horeb. Das waren zu Fuß pro Tag ungefähr 10 Kilometer. Der Horeb, wo bereits Moses seine Gottesbegegnungen hatte. Und was geschieht da? Gott sagt zu ihm, ich will dort an dir vorübergehen. Und dann kommt ein gewaltiger Sturm. Der ist so stark, dass er die Felsen bewegt. Und was wird Elia gedacht haben? Oh, jetzt ist er da. Gott kommt, er wird hier vorübergehen. Jetzt muss er da sein. Aber Gott war nicht in dem Sturm. Und dann kommt ein Erdbeben. Alles erschüttert und wankt. Oh, Gott ist da. Er wirkt ganz mächtig. Aber Gott war nicht im Erdbeben. Und dann kommt ein Feuer. Es brennt. Leidenschaft. Ja, da muss Gott sein. Aber Gott war nicht im Feuer. Und dann kommt noch was? Ja, ein stilles, sanftes Säuseln. Und in dieser Ruhe, in diesem sanften Säuseln, da vernimmt Elia Gottes Stimme. Ganz anders, als er erwartet hat. Er hat gedacht, ja, wenn es stürmt und wenn es kracht und wenn es brennt, dann wird Gott hier gegenwärtig sein und wirken. Nein, es war ganz anders. Und wenn ihr denkt an Wind, an Feuer und dass die Erde sich bewegt, und denkt mal ans Neue Testament, Pfingsten. Da ist der Wind, da ist das Feuer. Und kurz nach Pfingsten, als die Gemeinde zusammen ist und betet, heißt es, nachdem sie gebetet hat, hat die Erde gebebt. Und dann kann man denken, ja, so ist es, so soll es sein. Wenn Gott gegenwärtig ist, wenn Gott lebt, dann muss es Sturm geben, dann muss es Feuer geben und dann muss die Erde beben. Dann ist es richtig geistlich. Dann geht was ab. Aber wenn wir an Pfingsten denken, dann müssen wir ja feststellen, das ist eine Ausnahmesituation. Eine heilsgeschichtliche Sondersituation, wo Gott zum ersten Mal seinen Geist auf alle gibt, die an ihn glauben. Das sind nicht Normalzustände oder Dauerzustände. Auch Erweckungsbewegungen waren und sind ganz besondere Segenszeiten. Aber auch die haben nur eine bestimmte Dauer. Sie sind nachhaltig, sie haben prägende Nachwirkungen, aber sind kein Dauerzustand. Wer ständig das Hoch sucht, wird die Tiefe schwer ertragen können. Aber was ist eigentlich, wenn nun keine Erweckungsluft weht? Wenn nicht die Wände unserer Gotteshäuser wackeln und kein missionarisches Feuer wie ein Flächenbrand sich verbreitet? Ist Gott da nicht gegenwärtig? Wirkt er da nicht? Wir leben in einer äußerst hektischen Zeit und ein Merkmal davon ist, dass das Thema Meditation gefragt ist. Wo Meditation angeboten wird, da gehen die Menschen gerne hin. Da boomt es. Es ist ein Zeichen dafür, dass die Zerstreuung und die Erhaltung, die wir haben, den Halt nicht geben, den wir brauchen. Es wird die Ruhe gesucht. Aber bei der Meditation konzentriert sich der Mensch auf sich selbst oder auf einen Gegenstand. Er bleibt bei sich selbst, er hört in sich selbst hinein. In der Stille vor Gott wenden wir uns bewusst von uns weg zu ihm hin. Wir wollen nicht unsere Stimme hören als das Echo unseres Bewusstseins, sondern auf das Reden Gottes. Was hat er mir, was hat er uns zu sagen? Was flüstert er uns zu? Gerade diese Verbindung zu Gott kann uns Halt geben. Sein Wort ermöglicht uns Orientierung und kann uns Gewissheit schenken. Jesus hat gesagt, meine Worte sind Geist und sind Leben. Wenn wir uns dem Wort Gottes aussetzen, will uns der Geist Gottes berühren, sei es in einer Predigt, beim Bibellesen oder durch geistliche Lieder. Gott hat uns seinen Geist gegeben. Und diesen seinen Geist beschreibt der Apostel Paulus im 2. Timotheusbrief nicht als einen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Selbstbeherrschung. Gottes Geist ist nicht ein Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Selbstbeherrschung. Christen sollen nicht von der Furcht beherrscht werden, dass alles immer schlimmer wird und immer mehr zu beklagen ist. Vielmehr hat Gott uns durch seinen Geist ausgerüstet mit Kraft, mit Liebe und mit Selbstbeherrschung. Rückzug, Schuldzuweisungen und Fatalismus sind nicht sein Ding. Im Unterschied zu Leidenschaft und Begeisterung, was ja schön ist, aber nicht alles sein kann. Im Unterschied zu Leidenschaft und Begeisterung sind Kraft, Liebe und Selbstbeherrschungen Wirkungen des Geistes, die nicht nur punktuell erlebt werden, sondern unser Leben dauerhaft prägen können. Es ist ein bisschen so wie der Unterschied zwischen Verliebtsein und Liebe. Verliebtsein ist ein Zustand großer Erregung mit Begeisterung und Leidenschaft. Aber zeitlich begrenzt. Verliebt sein sollte übergehen in eine beständige Liebe, die durchträgt. Diese Liebe ist hörbereit im menschlichen Bereich. Man möchte wahrnehmen, was der andere sagt, was ihn bewegt. Und in der Beziehung zu Gott hören wir auf ihn in der Stille, auf sein Reden und erfahren so seine Gegenwart, seine Nähe und seine Kraft. Gott braucht keine Lautsprecher. Deswegen hat er auch keine. Seine Kraft, in seiner Kraft, lässt es uns vorwärts gehen. Seine Liebe ermöglicht Versöhnung und Zusammenhalt. Und die Selbstbeherrschung lässt uns nicht aufgeben. Wichtiger als Stimmung zu erleben, ist es, die Stimme des Lebendigen zu hören, auf das unser Leben stimmt. Amen.